SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Nachdem ein Autofahrer gestern in Liverpool in eine Menschenmenge mit feiernden Fußballfans gefahren ist, schließt die Polizei einen terroristischen Hintergrund aus. Das Motiv bleibt aber weiter unklar. Die Einzelheiten von unserer Korrespondentin aus London, von Gabi Biesinger.
Wie durch ein Wunder kam niemand zu Tode, als der Autofahrer am Rande der Meisterschaftsfeier des FC Liverpool durch eine Menschenmenge raste. 47 Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. 27 Menschen werden noch im Krankenhaus behandelt. Schon kurz nach dem Vorfall hatte die Polizei mitgeteilt, dass es sich bei dem Fahrer um einen 53-jährigen weißen Briten aus dem Raum Liverpool handle. Damit wollte man offenbar Spekulationen in den sozialen Medien stoppen, dass es sich um einen islamistischen Anschlag gehandelt haben könne. Die stellvertretende Polizeipräsidentin der Merseyside Police nannte keine Einzelheiten zum Hintergrund der Tat, erklärte aber, man gehe von einem isolierten Fall aus, suche keine weiteren Beteiligten und ermittle nicht wegen Terrorverdachts. In den sozialen Medien hatten sich schnell Videos und Fotos des Vorfalls verbreitet. Die Polizei bittet darum, sie nicht weiter zu teilen, sondern zu Aufklärungszwecken zur Verfügung zu stellen. Dabei soll auch untersucht werden, ob es Fehler bei der Absperrung der Straße gab, in der die Menschen feierten. Der britische Premierminister Keir Starmer und die Innenministerin hatten auf der Plattform X von einem schockierenden Vorfall geschrieben. Man danke der Polizei und den Rettungskräften für ihre schnelle Reaktion.
Rund 150 Unternehmen in Europa fordern ein ehrgeiziges Klimaziel bis 2040, darunter Google, IKEA, SAP und die Allianz. In einem offenen Brief an die EU-Kommission verlangen sie, dass der Ausstoß von Treibhausgasen im Vergleich zu 1990 um mindestens 90% sinkt. Die Details von unserem Korrespondenten aus Brüssel, von Jakob Mayer.
Ein robustes Klimaziel schaffe Arbeitsplätze, senke Kosten und sei gut für Gesundheit und Wohlergehen der Menschen. Dabei müssten Kosten und Nutzen gerecht verteilt werden. Nach Ansicht der beteiligten Unternehmen verbessert die EU damit außerdem ihre Chancen im weltweiten Wettbewerb. Mit dem Klimaziel als Teil einer Industriestrategie könne die EU im Wettlauf um die Entwicklung sauberer Technologien die Führung übernehmen. Die Konzerne treten damit dem Eindruck entgegen, dass über Klimaschutz in Europa nur noch dann diskutiert wird, wenn er nicht zu neuen bürokratischen Hemmnissen führt. Die EU-Kommission ist gerade im Gespräch mit Mitgliedstaaten und EU-Parlament und will in den kommenden Monaten einen Gesetzesvorschlag für das Klimaziel für 2040 vorlegen.
Die private Stiftung Gaza Humanitarian Foundation hat nach eigenen Angaben damit begonnen, Nahrungsmittel im Gazastreifen zu verteilen. Sie wird von den USA unterstützt und ist von Israel beauftragt worden. Die Vereinten Nationen und andere Hilfsorganisationen lehnen deren Einsatz ab. Sie kritisieren, dass das neue Verteilungssystem nicht effektiv sei. Die israelische Regierung begründet den neuen Auftrag damit, dass die Hamas bisherige Hilfslieferungen abgegriffen und weiterverkauft habe. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben erneut eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. In mehreren Gegenden Israels war zuvor Alarm ausgelöst worden. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gibt es bisher nicht. Seit Beginn des Gazakrieges im Oktober 2023 greift die Houthi-Miliz Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an, um die islamistische Hamas im Gazastreifen zu unterstützen. Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, eine neue Offensive zu planen. Es gebe viele Anzeichen dafür, dass Kreml-Chef Putin neue Angriffsoperationen vorbereite, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Aber keine dafür, dass er sich auf eine Beendigung des Krieges vorbereite und ernsthaft eine diplomatische Lösung in Betracht zöge. Auch in der vergangenen Nacht gab es wieder Luftalarm im Osten und Süden der Ukraine. Über mögliche Opfer oder Gebäudeschäden ist bisher nichts bekannt. Die Kirchen in Deutschland kritisieren die von der Bundesregierung geplante Verschärfung der Migrationsgesetze. Sie lehnen den angekündigten Stopp des Familiennachzugs für sogenannte subsidiär Schutzberechtigte ab. Das sind Menschen, die keinen vollen Schutzstatus haben. Aus Berlin berichtet SWR-Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
Aktuell sind das über 350.000 Menschen, vor allem Syrer. Bislang konnten jährlich 12.000 Angehörige nachziehen, in erster Linie Ehepartner und Kinder. Die vorübergehende Aussetzung des Familiennachzugs diene, so argumentieren Union und SPD, der Entlastung der Aufnahme- und Integrationssysteme. Das Schutzversprechen für Familien gelte aber für alle Familien im Land, sagt der katholische Bischof Heser aus Hamburg, der zugleich Vorsitzender der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz ist. Sein evangelischer Amtskollege, der Berliner Bischof Stäblein, sagte der neuen Berliner Redaktionsgesellschaft, Eltern und Kinder gehörten zusammen.
Der Autohersteller Porsche fürchtet um sein Geschäft in den USA. Konzernchef Blume sagte am Abend in Stuttgart, wenn die US-Zölle von 27,5% bestehen bleiben, dann ergeben Autoexporte dorthin keinen Sinn mehr.
Das ist für uns schon ein Zollsatz, der uns sehr, sehr hart trifft. Und deshalb bin ich dort auch stark bemüht, am Ende zu einer konstruktiven, fairen Lösung zu kommen. Wir haben sehr konstruktive Gespräche, die laufen im Wesentlichen über das Handelsministerium. Auf der anderen Seite natürlich auch Gespräche mit der EU. Da geht es einfach darum, jetzt die Positionen mal abzustecken und eben auch zu sehen, was können wir bieten, was kann auf der anderen Seite von den USA angeboten werden. Das ist ein laufender Prozess. Es geht Schritt für Schritt voran.
Für die deutschen Autohersteller sind die USA der wichtigste Auslandsmarkt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte sich gestern nach einem Telefonat mit US-Präsident Trump zuversichtlich gezeigt, Europa sei bereit, die Gespräche über die Zölle zügig voranzubringen. Die IG Metall will sich erstmal nicht mehr für eine Vier-Tage-Woche einsetzen. Das hat Gewerkschaftschefin Benner der Bild-Zeitung gesagt. Wegen der angespannten wirtschaftlichen Situation stehe die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich nicht mehr auf der Forderungsliste, so Benner. Sie ruft die Bundesregierung auf, mehr in den Wirtschaftsstandort Deutschland zu investieren und Beschäftigte zu entlasten. Im baden-württembergischen Horb am Neckar im Kreis Freudenstadt ist bei einem Gottesdienst an die tödlich verunglückten Bauarbeiter an der Neckartalbrücke erinnert worden. Die drei Männer waren vergangene Woche mit einer Baustellengondel abgestürzt. Knapp 400 Menschen kamen gestern Abend zu dem Gottesdienst. SWR-Reporter Harry Röhle berichtet.
Es war eine bewegende Messe, vor allem als fast jede Gottesdienstbesucherin und jeder Gottesdienstbesucher am Ende eine Kerze für die verstorbenen Arbeiter entzündet hat. Oberbürgermeister Peter Rosenberger ist sich sicher, dass dieser Gottesdienst den Menschen in der Bewältigung ihrer Trauer geholfen hat, auch wenn dieses Unglück immer mit der Brücke in Verbindung gebracht werde. Seit Montag wird an der Unglücksbrücke wieder gearbeitet, aber nur wer möchte, so das Münchner Bauunternehmen.
Und damit zum Sport. Der 1. FC Heidenheim bleibt auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Das Relegationshinspiel, das ging ja unentschieden aus. Im Rückspiel hat Heidenheim am Abend 2:1 bei der SV Elversberg gewonnen. Heidenheim-Trainer Frank Schmidt war nach dem Spiel spürbar erleichtert.
Fast unglaublich, muss man sagen. Diese Relegation war das i-Tüpfelchen, was Anstrengung, was Intensität betrifft. Am Ende sind wir der glückliche Sieger. Ich freue mich für den Verein, für die Fans. Ich freue mich für meine Frau, dass sie endlich wieder einen Ehemann hat, der gute Laune hat. Weil sie hat es nicht einfach mit mir zuletzt gehabt. Aber am Ende bin ich sehr stolz auf den Verein, auf die Fans, auf die Mannschaft, auf alle, die es gut mit uns halten.
Das Siegtor für Heidenheim, das fiel erst in der 5. Minute der Nachspielzeit und damit auch wirklich erst in der letzten Minute. Die deutschen Turnerinnen haben bei der Europameisterschaft in Leipzig in der Teamwertung die Silbermedaille gewonnen. Gold ging an Italien, Bronze an Frankreich. SWR-Sportreporter Florian Winkler berichtet aus Leipzig.
Was für ein Auftakt der deutschen Turnerinnen. Platz 2 und damit Silber im Teamwettbewerb bei der Heim-EM. Eine dicke Überraschung, die der DTB-Riege um Lea Quaas, Januar Müller und Silja Stör da gelungen ist. Die an allen vier Geräten sehr stabil und routiniert turnte. Und vor allen Dingen dann die überragende Helen Kevrich. Vor knapp 5000 Turnfans in der Leipziger Messe am Stufenbarren. Die 17-Jährige zeigte eine absolute Top-Leistung an ihrem Paradegerät. Holte die Bestwertung mit über 0,3 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Und die Turnerin vom MTV Stuttgart geht damit als die Titelkandidatin ins Finale am Samstag.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ziehen immer wieder dichte Wolken durch. Örtlich kann es ein wenig regnen. Die Sonne kommt aber auch ab und zu mal heraus. Die Höchsttemperaturen 14 Grad in der Hohen Eifel, 15 auf der Laichinger Alb, 21 Grad an der Weinstraße und bis 22 Grad in der Ortenau.
SWR aktuell. Hintergrund.
Die Menschen in Deutschland sollen wieder so richtig reinklotzen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Der neue Bundeskanzler Friedrich Merz wiederholt das bei jeder Gelegenheit, wenn er sich zur Arbeitsmarktpolitik äußert. Das Ganze war ja auch Thema in seiner ersten Regierungserklärung. Deshalb fragen wir in dieser Brückentagswoche, ist das Arbeit oder kann das weg? Unsere Serie in SWR aktuell über Arbeitsmoral und Feiertage in Deutschland. Heute früh schauen wir auf Menschen, die in Teilzeitjobs arbeiten. Deren Anzahl steigt immer weiter, hat einen neuen Höchststand erreicht. Die Mehrheit sind weiterhin Frauen, die sich häufig um Kinder oder zu pflegende Angehörige kümmern. Mit allen Nachteilen, die das mit sich bringt, dieser Teilzeitjob, Karriereknick und dann auch Altersarmut. Die Politik wird deshalb mehr Frauen in Vollzeitjobs bringen, nicht zum ersten Mal. Wie soll es also dieses Mal klappen? Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas berichtet.
Geht Politik eigentlich auch in Teilzeit? Frage an Ricarda Lang, Bundestagsabgeordnete der Grünen.
In dem jetzigen Job ist es kaum machbar, aber ich könnte mir es gut vorstellen, nicht dauerhaft, aber zwischendrin.
Aus der Teilzeit zwischendrin aber, zum Beispiel nach einer Schwangerschaft, wird für Frauen in Deutschland häufig ein Dauerzustand. Immer noch. In den vergangenen 20 Jahren stieg die Teilzeitquote bei Frauen sogar von 43 auf 49%, bei Männern von 7 auf gerade mal 12%. Lang formuliert deshalb klare Erwartungen an die neue Regierung.
Viele Paare wünschen sich eine gleichberechtigte Aufteilung von Arbeit, aber es müssen die strukturellen Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden.
Sinnvoll aus Sicht von Experten zum Beispiel die Abschaffung des sogenannten Ehegattensplittings, das große Gehaltsunterschiede bei Paaren weiterhin steuerlich begünstigt. Im Koalitionsvertrag aber ist davon keine Rede. Was dann? Annika Klose, Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Bundestag, sieht Potenzial beim Elterngeld.
Da wollen wir eben nochmal stärkere Anreize setzen, dass eben auch Männer auch alleine Elternzeit nehmen. Denn im Moment ist es häufig so, dass die Männer zwar ein, zwei Monate nehmen, aber dann häufig mit ihrer Partnerin zusammen.
Und das führt bisher nicht dazu, dass die Sorgearbeit zu Hause langfristig gerechter verteilt wird. Eine Voraussetzung dafür, dass Frauen überhaupt wieder arbeiten können. Für viele Familien ist das allerdings auch eine finanzielle Frage, solange der Mann weiterhin oft Hauptverdiener ist, gibt Klose zu.
Das Elterngeld ist ja gerade bei 1.800 Euro gedeckelt und das heißt, man muss schon auch darüber sprechen, dass man zum Beispiel das Elterngeld dann auch anhebt und natürlich auch das Gehalt der Frauen verbessern.
Soweit aber geht der Koalitionsvertrag mit der Union nicht. Stattdessen sollen Arbeitgeber mit Steuervorteilen bewegt werden, ihre Angestellten mit Prämien zurück in die Vollzeit zu locken. Bettina Kohlrausch, leitende Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlerin der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, hält das für wenig vielversprechend.
Auch diese steuerlichen Anreize werden nichts bringen, wenn Frauen schlicht und ergreifend nicht die Spielräume haben, weil sie ja nicht im Nagelstudio hängen, sondern weil sie sich um ihre Kinder kümmern, um ihre alten Eltern oder vielleicht auch um den Schulbasar und all die anderen Dinge, die in dieser Gesellschaft passieren und diese Gesellschaft auch am Laufen halten.
Dabei unterstützen könnten Haushaltshilfen, die sich allerdings vor allem Familien mit kleineren Einkommen nicht leisten können. Union und SPD kündigen im Koalitionsvertrag deshalb an, die Einführung finanzieller Hilfen prüfen zu wollen. Doch wollen überhaupt alle Frauen wieder in Vollzeit arbeiten, nachdem sie Kinder bekommen haben? CDU-Familienministerin Karin Prien gibt in der ARD zu bedenken:
Wir sollten uns als Staat nicht anmaßen, Familien genau vorschreiben zu wollen, wie sie ihr Familienleben organisieren. Aber wir sollten die Rahmenbedingungen schaffen, damit Wahlfreiheit wirklich möglich ist. Und dazu gehören natürlich dann verlässliche Kinderbetreuungsangebote, natürlich auch im schulischen Ganztag. Und daran arbeiten wir jetzt.
Bundesfamilienministerin Karin Prien von der CDU. Ist das Arbeit oder kann das weg? Unsere Serie in SWR aktuell in dieser Woche über Arbeitsmoral und Feiertage in Deutschland. Und morgen früh, da machen wir dann den Faktencheck, welche Vorschläge mehr zu Arbeiten der Wirtschaft wirklich was bringen, also sinnvoll sind.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Am Oberlandesgericht Düsseldorf beginnt der Prozess um den Messeranschlag von Solingen. Der Generalbundesanwalt wirft dem 27-jährigen Syrer dreifachen Mord, zehnfachen versuchten Mord und Mitgliedschaft in der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat vor. René Rabenschlag.
In Solingen gibt es unterschiedliche Erwartungen an den Prozess, denn nach allem, was bisher bekannt ist, gibt es an der Schuldfrage keinen Zweifel. Der damals 26 Jahre alte syrische Asylbewerber soll wahllos Besucher des Stadtfestes mit einem Messer angegriffen, getötet und verletzt haben. Für die Opfer und Hinterbliebenen wird der Prozess zum einen eine psychologische Herausforderung, weil viele dem mutmaßlichen Täter zum ersten Mal ins Gesicht sehen können. Gleichzeitig erwarten sie durch einen Schuldspruch am Ende auch Gerechtigkeit. Für die Öffentlichkeit werden aber auch Details des Prozesses von Bedeutung sein. Wann hat sich der mutmaßliche Täter radikalisiert? Welchen Einfluss hatte der Islamische Staat, der sich zu diesem Anschlag bekannt hat? Und warum war er nicht schon abgeschoben? Das Urteil wird im September erwartet.
Mehrere Regierungschefs aus Nordeuropa haben erneut vor den Gefahren gewarnt, die von Russland ausgehen. Sie nannten unter anderem Cyberattacken und Sabotage als Beispiele. Beim Gipfel der nordischen Länder haben sie am Abend Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen. Heute geht der Besuch weiter. Uli Hauck.
Am zweiten Tag seines Finnland-Besuchs trifft Bundeskanzler Merz den schwedischen Ministerpräsidenten und den finnischen Regierungschef zu Einzelgesprächen. Interessant werden könnte das Treffen mit dem finnischen Präsidenten Stubb. Er zählt zu den wenigen europäischen Staats- und Regierungschefs, die sich gut mit US-Präsident Trump verstehen. Er hat mit Trump sogar schon Golf gespielt und könnte Merz Tipps für seinen in Kürze bevorstehenden Besuch bei Trump im Weißen Haus geben.
Eine 26-jährige Frau aus dem Raum Stuttgart muss sich ab heute vor dem Landgericht Ulm verantworten. Aus Hass an Männern soll sie einen Mann aus Göppingen getötet haben. Markus Bayer.
Die mutmaßliche Täterin soll den Plan verfolgt haben, zufällig ausgewählte Männer zu töten, so die Staatsanwaltschaft Ulm in ihrer Anklage. Grund für den Hass am anderen Geschlecht sollen vergangene Vergewaltigungen und Misshandlungen sein. Durch die geplanten Morde soll sie auch versucht haben, als Serienmörderin berühmt zu werden. Das 46 Jahre alte Opfer und die Frau sollen sich auf einer Internetplattform zum Sex verabredet haben. Bei dem Treffen soll sie den Mann aus Göppingen stranguliert und auf ihn eingestochen haben. Ihr werden heimtückischer Mord aus Mordlust und niedrigen Beweggründen vorgeworfen.
Bei den French Open in Paris bestreitet der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev heute sein erstes Match. Gegner ist Leonard Tian aus den USA. Steffen Gahr.
Seine gesundheitlichen Schwierigkeiten scheint Alexander Zverev überwunden zu haben. Beim Training in Paris war nicht zu sehen, dass ihn irgendetwas behindern würde. Der Magen spielt mit, also kann sich Zverev auf sein Spiel konzentrieren. Das wiederum war in den vergangenen Wochen sehr wechselhaft. Seinen Gegner kennt der Hamburger. Gegen den US-Amerikaner Leonard Tien hat Zverev dieses Jahr auf Hartplatz verloren. Tien ist 19, Linkshänder und hat dieses Jahr bei den Australian Open seinen Durchbruch geschafft und das Achtelfinale erreicht. Aber vor allem auf Sand ist Zverev der klare Favorit.
Zurück nach Berlin, wo sich ja das Who is Who der Bundespolitik tummelt. Nicht nur im Regierungsviertel, in Mitte, sondern zurzeit im Stadtteil Kreuzberg auf der Digitalmesse Republika. Jan-Frederik Willems findet, dieses Neuland sollten die Politikerinnen und Politiker gerne öfter besuchen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Auf zu neuen Ufern, Friedrich Merz. Vor zwei Jahren sagte er noch, nicht Kreuzberg sei Deutschland, sondern das bayerische Gillermoos. Jetzt durfte er sich höchst selbst davon überzeugen, dass zwischen den Bezirken Mitte und Kreuzberg tatsächlich keine Schlagbäume und Landesgrenzen liegen. Auf der Konferenz für digitale Gesellschaft Republika, die im besagten Kreuzberg stattfindet. Hier stand Merz nämlich dem Kollegen Markus Preis Rede und Antwort. Heute folgen ihm Außenminister Johann Wadephul, Bildungsministerin Karin Prien und Digitalminister Carsten Wildberger. Frei nach dem Motto, kommen Sie rein, können Sie rauskicken. Zu sehen gibt es hier ein Deutschland, das frischer, moderner, bunter und nüchterner ist als Gillermoos. Und man kann auch rauskicken aufs andere Neuland der Republika, das Internet. Das ist auch 12 Jahre nach der Entdeckung durch Kanzlerin Merkel, Anno Domini 2013, vielen immer noch fremd und suspekt. Dabei lassen sich auf der Konferenz für digitale Gesellschaft ganz wunderbare Einblicke gewinnen. Wie der Dialog zwischen den Generationen im Internet gelingt, wie man im Netz für Demokratie kämpfen kann oder auch, wie sich der abgehängte ländliche Raum digital wiederbeleben lässt. Grüße gehen raus nach Gillermoos.
Anmerkungen von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.